Unser Nachmittagsthema heißt Papst Franziskus und die Bergpredigt. Ja? Ich möchte euch gleich ein Buch vorstellen. Der Kämpfer im Vatikan, da seht ihr den Papst Franziskus. Der Autor ist Andreas Englisch, ein Journalist. Das Buch ist sehr bekannt. Auf der Buchmesse durfte ich den Mann kennenlernen. Ich durfte sogar ein Pressefoto machen. Anton Schosch hat mich gebeten. Der hat ja den Kontakt hergestellt. Und dadurch habe ich diesen Mann kennengelernt. Der sieht so aus hier. Der ist ja gerade mit dem Papst hier zusammen. Und der hat alle Päpste begleitet. Also zwei. Also den jetzigen und den vorigen. Und hat über sie einfach geschrieben.
Ist er selbst Katholik?
Der ist Katholik. Der ist Atheist gewesen. Und ist durch interessante Begegnungen zu einem Gottglauben gekommen. Jetzt von seiner Sicht als Katholik nachvollziehbar. Der Heilige Geist wirkt auch dort. Und er ist ein sehr interessanter Mensch. Als wir am Donnerstag das Pressefoto machten und er mir eine Widmung hier reinschrieb, das Buch gehört also jetzt mir, am selben Tag hat Markus Lanz in seinem Magazin den Andreas Englisch auch gehabt. Und der wurde dann gefragt von Markus Lanz, wie er denn so zum Papst steht. Und dann hat er Dinge gesagt, die waren unwahrscheinlich. Also es steht auch in diesem Buch drin. Wenn man jetzt als Adventist so die Frage stellt, ist der Papst ein Kandidat für den Himmel? Was würden wir denn darauf sagen?
Zunächst mal spontan nein.
Ja.
Ich hätte
spontan. Ja, spontan, ja. Jeder ein Kandidat? Auch so ein Papst Franziskus?
Nur das war auch Kandidat. Hat aber andere Wege gehabt.
Wir haben doch eine Generalkonferenz gehabt in Utrecht. Vor Jahren. Und ihr kennt doch Heinz Schumann, der Journalist, der Sportjournalist.
Ja, den kenne ich. Der ist aber vor 2 oder 3 Jahren.
Der ist gestorben. Der Heinz und die Sigrun Schumacher heißen sie.
Schumacher.
Die waren auch in Utrecht und haben um ein Interview gebeten bei dem Kardinal Simonis, also dem Kardinal von Holland. Und er hatte 11 Fragen eingeschickt. Kennt ihr die Sache? Habt ihr davon gehört? Nicht? Gut. Also die 11 Fragen wurden eingeschickt in das Kardinalsekretariat und die haben sofort geantwortet, haben gesagt, der Kardinal wird nicht eine Frage beantworten von denen, die sie da gestellt haben. Nicht eine. Aber dann hat Kardinal Simonis die Fragen gelesen. Zufällig am Schreibtisch. Hat gesagt, sofort den Mann kommen lassen. Sofort. Und dann ist der Heinz Schumacher hingegangen und hat mich gebeten, ob ich nicht mitkomme als theologischer Beistand. Da habe ich gesagt, ja, die Sigrun hat die Aufnahmen gemacht. Bevor wir losgingen, war die Frage an die Generalkonferenz, die waren ja da, es waren ja 50.000 Leute dort. So eine große Versammlung hat Utrecht noch nicht gehabt. Wir haben gefragt, wie ist das mit Simonis? Der ist doch eingeladen, ja? Er ist eingeladen, aber don't worry about it. Also mach dir keine Sorgen, wir machen das schon. Gut. Wir sind jetzt bei Kardinal Simonis. Ich trinke ja sonst keinen Kaffee, aber das war der beste Kaffee, den ich je getrunken habe da bei ihm. Jetzt mache ich Werbung. Ne? Kardinal Simonis ist so alt wie ich. Wir sind also gleich alt, selbe Jahrgang. Und er hat diese 11 Fragen so gut beantwortet, Wir haben nichts ausgelassen, von der Unsterblichkeit angefangen bis zum Sabbat, alles. Und er hat gesagt, ihr Adventisten habt einen Vorteil vor uns Katholiken. Denn ihr verkündigt den wiederkommenden Christus, während wir nur über den leidenden Christus, den gekreuzigten Christus, ja.
Das ist nur relativ selten.
Ja. Und wir hatten also ein so gutes Gespräch und dann sagte ich zu ihm, Herr Simonis, Sie sind doch eingeladen in die Generalkonferenz. Ja, ich bin eingeladen. Hat sich schon jemand bei Ihnen gemeldet? Nein, hat niemand gemeldet. Auch niemand, der Sie jetzt begleitet? Sie? Nein, es hat sich, und es war Donnerstag, und am Sabbat soll er kommen. Und dann habe ich spontan gesagt, ja, dann würde ich Sie gerne da zur Generalkonferenz begleiten. Also ich komme und ich fahre mit Ihnen dahin. Und da war er richtig freundlich. Er hat gesagt, ja, das können wir machen. Dann sage ich, wir haben aber ein Problem, ich bin nicht im Protokoll drin. Denn wenn so eine hohe Persönlichkeit eingeladen wird und die Honorationen der Stadt Utrecht auch da sind, mit rotem Teppich und so weiter, ich bin gar nicht im Protokoll drin. Dann sagt er, Herr Renz, das machen wir anders. Sie steigen in meine Limousine und dann steigen wir zusammen aus und dann sind Sie im Protokoll. Okay. Ich gehe wieder zurück zu meinen eigenen Leuten und sage, habt ihr jetzt den Kardinal Simonis? Wer wird mit ihm fahren? Dann sagten sie nur, don't worry about it. Das habe ich, glaube ich, 3 oder 4 Mal gehört. Don't worry about it. Okay. Ich habe dann auch nicht gesagt, dass ich jetzt den Kardinal abhole. Ich habe gefragt, wer holt ihn ab? Don't worry about it. Was soll ich machen? Es kommt der Sabbat. Der Saal ist knallvoll. Ich steige mit Kardinal Simonis aus der Limousine, ein dunkelgrüner Saab, ein großer, und steigen auf den roten Teppich. Und dann gehe ich mit Kardinal Simonis, wir beide, er mit der Soutane, schlicht, aber das Kardinalskreuz in der Mitte, und dann schreiten wir beide auf dem roten Teppich. Und dann standen die Generalkonferenzleute mit aufgerissenen Augen, also ich nenne sie die Don't Worry About People. Die standen da mit aufgerissenem Mund, das hatten sie nicht gedacht. Und dann kam BBB Beach, der Pressebeauftragte der Generalkonferenz, ein kleiner Mann, und sagt, hat ihn in Empfang genommen, den Kardinal, und geleitet ihn zur großen Halle. Aber da war Folgendes, die war überfüllt und wer aufs Klo gehen musste, kam nachher nicht mehr rein. Und da waren Absperrungen da und Leute mit Megafon, bitte treten Sie zurück. Und da kam keiner mehr rein. Und davor stand Kardinal Simonis und kam nicht rein. Und der BB Beach sagt, we are whips, we are very important persons, lassen Sie uns durch. Jetzt hat auf den ja kaum einer gehört. Es war ja nichts vorbereitet. Jetzt gab es solche Absperrungen, so Metall mit Gitter, ja. Und wenn eins aufhörte und wieder eins anfing, da gab es einen Spalt. Und dann habe ich den Spalt so gebogen, also so auseinander, und habe mich mit beiden Händen so dagegen gestemmt. Und dann konnte Kardinal Simonis, also zuerst Bibi Beach durch, dann Kardinal Simonis, und wusch, waren wir drin. So, jetzt sind wir drin im Saal. Alles voll. Außer der ersten Reihe. 50 Sitzplätze waren leer. Die waren für die VIPs. Nicht einer kam und geleitete den Kardinal Simonis zu seinem Platz nach vorne. Keiner. Dann habe ich mir gedacht, da machst du weiter im Protokoll. Dann habe ich ihn so im Arm genommen, dann saßen wir mittendrin und da die Veranstaltung lief und da habe ich ihm alles erklärt. Und er konnte gut Deutsch. Und was soll ich euch sagen? Dieser Mann war dankbar. Das war so, wie soll ich sagen, eine Sympathie war da. Also eine Achtung. Überhaupt nicht. Ich habe hier nicht schauspielen müssen. Und der auch nicht. Der auch nicht. Der war ganz natürlich. Und wenn also jemand gegen die katholische Kirche jetzt hetzen würde, dann würde ich ihm dieses erzählen vom Kardinal Simonis. Ich bin überzeugt, wenn uns heute anrufen, der würde sich an mich erinnern können. Ne? Warum erzähle ich euch das? Schalten wir mal um zur Ökumene. Ja? Ökumene ist ja eine problematische Vereinigung. Ich kenne einen Prediger, der in Prag sein Doktorat gemacht hat, und zwar in Ethik. Das ist der René Tlohy, spricht wunderbar Deutsch und ist Prediger in Bad Homburg. Und er ist ein wissenschaftlich denkender und ein sehr demütiger Mann. Er hätte schon längst irgendeine hohe Stelle in der Universität haben können, aber er sagt, ich bin ein Diener Gottes, ich bin Prediger und ich gehöre in die Gemeinde. Und dieser Prediger, René, ich bin mit ihm befreundet, wird plötzlich eingeladen von der evangelischen Kirche in Bad Homburg. Sie wollen einen ACK-Kreis gründen und sie brauchen drei Vorsitzende und haben ihn gebeten, ob er einer von diesen drei Vorsitzenden sein können. Und dann hat der René Tlohy ihnen reinen Wein eingeschenkt, also Traubensaft muss man ja sagen, ne? Hat gesagt, ich werde nicht über den Berg, hinter dem Berg halten, wenn es um die adventistische Identität geht. Also drei Engelsbotschaft, Sabbat und so weiter. Ja? Das werde ich nicht, überlegen Sie sich das gut, wenn Sie mich in den Vorstand wählen. Dann sagen Sie, das haben wir schon längst überlegt. Wir sind auf Sie gekommen und wir haben auch einen ganz speziellen Grund dafür. Und zwar haben Sie auch vorgehabt, dass einer die Einweihungspredigt zum ACK halten soll. Na, dreimal dürft ihr raten, wen Sie genommen haben. Den René Tlohy, der soll die Einführungspredigt halten. Also die, ja. Dann hat er die gehalten und dann hat ein Journalist von der Frankfurter Allgemeinen sich gemeldet, hat gesagt, die Predigt war so gut, dürfen wir Teile davon abdrucken. Ja, darf er und so weiter. Und dann kam Folgendes. Dann haben sie die Katze aus dem Sack gelassen, warum sie ihn eingeladen haben. Sie haben Folgendes zum René gesagt. Wir als evangelisch-protestantische Kirche haben das reformatorische Erbe Luthers verlassen. Es gibt nur noch eine Denomination, die das hochhält, und das sind die Adventisten. Die haben gesagt, die Adventisten sind am nächsten dran an der Reformation. Und deswegen sind wir auf sie gekommen. Das war der erste Satz, der hat ihn gleich umgehauen. Dann kam noch ein Nachsatz. Wir bitten Sie um eines, eine Bitte an die Adventisten. Geben Sie niemals Ihre adventistische Identität auf. So, jetzt seid ihr dran, ACK. Das erzähle ich überall, wo Leute sagen, ACK ist gefährlich, dämonisch oder irgendwie. Ja, ja.
Aber ACK am Anfang war nicht der ACK wie heute. Damals in Edinburgh, wo die erste gemeinsame Sitzung war, da war der Konrad noch dabei, da war das Ziel ganz anders.
Ja, 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 ja. Ja, ja. Ich möchte jetzt eine Brücke aufzeichnen. Wenn das eine Brücke ist hier, und hier sind die verschiedenen Lager. Dann ist das die ACK und das sind die SDA. Jetzt ist folgende Frage zu klären. Wer geht über diese Brücke? Wenn jemand von der ACK, von den Adventisten zur ACK rübergeht, hat er was zu sagen? Wenn er nichts zu sagen hat, wenn er seine Identität verschweigt, dann hat er dort nichts zu suchen. Denn dann kommen nämlich die anderen über die Brücke zu uns rüber. Und die haben was zu sagen. Das bedeutet, wenn Brücken da sind, dann sollen wir drüber gehen, so lange, bis sie sagen, nee, jetzt ist Schluss. Und so hat er das auch gemacht.
Das heißt aber noch lange nicht, dass wir Mitglied sind in dieser Organisation.
Wie das jetzt in Bad Homburg gelaufen ist, das weiß ich nicht so genau. Es fehlt an Menschen, die über die Brücke gehen. Ich habe euch das mit den Kardinal Simonis voller Absicht jetzt erzählt. Ja? Und ich werde jetzt auch über den Papst Franziskus etwas sagen. Und am Ende machen wir ein Resümee. Denn wir haben es ja mit Menschen zu tun. Und es geht auch um Öffentlichkeit und welches Bild wir da machen. Ob wir uns verkaufen oder ob wir glaubwürdig unseren Standpunkt vertreten. Genau, darum geht's. So, Andreas Englisch. Der Papst Franziskus ist ein derartig unscheinbarer Mann. Er ist ein Jesuit und dieser Jesuit, die Jesuiten müssen immer antreten in den Vatikan, ich glaube jedes Jahr oder so. Und es gab damals, vor Jahren, einen Pietro Arupe, ich glaube Arup oder Arupe, der in Hiroshima die Atombombenexplosion überlebt hat, weil er in einem Steinhaus, das deutsche Missionare erbaut haben, in Hiroshima, am Rande der Stadt sich aufgehalten hat und dieses Steinhaus ist stehen geblieben. Und die katholische Kirche hat gesagt, das ist ein Gotteswunder, dass der Mann noch lebt. Und haben ihn zum Jesuitengeneral befördert, in den Vatikan geholt. Das ist der Pietro Arupe. Und er hatte folgende Linie, das war damals die 68er, diese Rebellenzeit. Und zwar die Befreiungstheologie in Südamerika. Die Jesuiten haben nämlich im 16. Jahrhundert die Indios organisiert, dass sie selber Ländereien beackern können und die Erzeugnisse am Markt verkauft haben. Und so haben diese Indios sind zu Besitz gekommen und waren nicht mehr abhängig von diesen Sklavenhändlern und den Großgrundbesitzern. Das heißt, die Jesuiten haben sich mit denen angelegt, mit den Großgrundbesitzern, wo die katholische Kirche mit denen ja mitgemacht haben. Das heißt, er hat sich immer mit den Stärkeren verbunden, das katholische System. Ja? Und deswegen haben ja auch die Pfarrer im Mittelalter Jura studiert, damit sie auch die Kniffe und die Tricks kennen, um immer an der Macht zu bleiben und auch immer bei Reichtum, die Kirche immer reicher zu machen. Nur der eine Ausrutscher mit diesen Vorläufern der Jesuiten, muss man ja sagen, ja, denn Ignatius von Loyola kam ja dann in die Gegenreformation rein. Also gut, der Papst Franziskus hieß Bergoglio früher, ja, der war Jesuit und hielt von der Befreiungstheologie nicht viel. Und als der Pietro Arupe sagte, wir müssen die katholische Kirche demokratisieren, also das Papsttum demokratisieren, da hat er nicht mehr mitgemacht. Und als die sagten, wir müssen uns auch politisch, was Mafia betrifft, müssen wir auch Einfluss haben, da hat er nicht mitgemacht. Und weil er nicht mitgemacht hat, haben sie ihn kaltgestellt. Immer wenn er in den Vatikan kam, konnte Bergoglio an so einem Tisch alleine essen, die waren alle zusammen. Er stand allein in der Ecke, die anderen haben immer Gemeinschaft gehabt. Sie haben ihn so kalt gestellt und sie haben auch dafür gesorgt, also die Jesuiten, dass er in einem Hospiz als Beichtvater sein Dasein fristet. In einem Kaff irgendwo da hinten da in Argentinien. Und der Wojtyla, Johannes Paul II., als er Wind bekommen hat, dass die Jesuiten so einen Aufstand planen, nämlich den Papst zu demokratisieren, hat er sofort den Petro geholt, hat ihm Redeverbot gegeben, hat ihm gesagt, da läuft gar nichts mehr. Und dann hat er bemerkt, der Papst Wojtyla, da ist immer einer der größte Gegner von dem Petro. Und das war der Bergoglio. Und dann hat der Papst Johannes Paul den Bergoglio nach Buenos Aires zum Bischof ernannt. Und in dem Moment, wo er Bischof war, war er plötzlich, da war er wer. Dann konnte er im Vatikan ein- und ausgehen. Und das war die Karriere von dem Papst Franziskus.
Wo steht das, dass er so, wie er so sein Verhalten...
Hier steht alles da drin. Ja. Ja. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, die Kurie, es gibt einen roten Papst, es gibt einen schwarzen Papst und es gibt einen weißen Papst. Der weiße Papst ist der, den wir kennen. Der schwarze Papst ist der Jesuitengeneral. Und der rote Papst? Der rote Papst, das sind alles Eminenzen im Hintergrund. Der rote Papst ist der, der die Kurie führt, die Kardinäle hinter sich hat. Ja? Und die die katholische Kirche in Italien hat die meisten Kardinäle immer berufen, damit sie immer einen italienischen Papst wählen. Ja? Ja? Und jetzt haben sie diesen Bergoglio, diesen Franziskus geholt, der jetzt mit der Kurie aufgeräumt hat. Der hat sie mal zusammengeholt und hat sie so blamiert, hat gesagt, ihr seid geistliche Alzheimer. Das ging durch die Presse. Und die haben so eine Wut bekommen gegen diesen Papst, dass sie gesagt haben, wir müssen eine Lösung haben.
Hat er gesagt, geistige oder geistliche Alzheimer?
Geistliche Alzheimer. Entschuldigung. Ja, ja, geistlich. Er ist ja noch schlimmer. Noch schlimmer. Er hat noch mehrere gesagt, also das ist eine ganze Latte. Es gab jetzt Gerüchte, warum ist der Papst so wütend? Und die haben hin und her beraten, da muss was vorgefallen sein. Und schließlich kamen sie drauf, dass die Kardinäle in einem völlig neuen Klima bestückten riesigen Bus zu einer Einweihung gefahren sind von einem Jugendgefängnis. Und das war im Randgebiet von Rom. Und der Polizeipräfekt hat den bedauerlichen Fehler gemacht, dass er die schnellste Route vom Vatikan zu diesem Jugendgefängnis einfach geleitet hat, ja, mit Polizei und so. Und das war ein Fehler, denn auf der Route waren die Slums von Rom, die Elendsviertel, wo sich niemand drum kümmert. Flüchtlinge, die sich alles selber basteln müssten und so weiter. Und die Kardinäle waren so wütend und haben gesagt, wieso müssen wir diesen Dreck sehen? Die Polizei soll die Slums abbauen, damit wir das Elend nicht sehen. So haben sie sich geäußert. Und das kam vor die Ohren von dem Bergoglio. Und dann ist er so geplatzt, dass er gesagt hat, ihr seid geistliche Alzheimer. Schämt euch und so weiter. Jetzt ist es so, dass in der katholischen Kirche, so wie bei uns Adventisten auch, es gibt einen rechten Flügel und einen linken Flügel, die Progressiven, und dann gibt es dann die Orthodoxen. Ultraorthodoxe. Jetzt ist, ich glaube, vor fast 1000 Jahren gab es eine Situation, wo zwei Päpste gleichzeitig da waren, die sich gegenseitig exkommuniziert haben. Ja. Jetzt hat die Ultrakonservativen Morgenluft gewittert, haben gesagt, wir haben ja einen zweiten Papst. Der Papst Benedikt, der 16., ist bei vollen Verstandeskräften mit seinen 88 Jahren, ist er emeritiert und wohnt auch im Vatikan, während der andere amtierende Papst gleichzeitig mit ihm da ist. Jetzt ist es möglich, dass dieser Papst Benediktus ihn exkommunizieren kann. Und das haben sie gehofft, denn dieser Papst ist untragbar. Denn der mischt sich mitten unter das Volk. Der macht nur ganz andere Dinge. Wenn das vatikanische Pressesekretariat eine offizielle Begegnung plant, dann gibt es Pressevertreter, die Fragen an den Papst haben. Diese Fragen müssen aber vorher am Pressesekretariat vorbeigehen und die formulieren die Fragen um, damit immer das rauskommt, was genehm ist für die Kirche. Jetzt dieser Kardinal Simonis war genau das Gegenteil. Der hat gesagt, komm, diese Fragen beantworte ich alle. Also ist Folgendes passiert, Papst Benedikt sitzt im Flugzeug Richtung Mexiko. Ein Journalist stellt ihm die Frage, wie denn die katholische Kirche jetzt zur Mafia steht und dort politisch eingegriffen werden sollte. Und dann sagt der Papst Benedikt in seiner Intelligenz, ist er ein intelligenter Papst. Intellektuell, ja. Aber er sagt ja zu den Journalisten und dann sagt ein Pressevertreter des Vatikans, der Papst hat eben eine falsche Antwort gegeben. Ja. Das bedeutet, der Papst ist ausgehebelt. Alles, was über das Sekretariat hinausgeht, wo der Papst eigenmächtig etwas sagt, das gilt nicht. Das ist falsch. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was Franziskus macht. Wie meinst du? Unfehlbarkeit eines Papstes. Ja, wenn er ex cathedra spricht, ja, das ist ja was anderes. Wenn er einen Lehrsatz sagt, so wie Christus, wahrlich, wahrlich, ich sage es, dann ist das ein Lehrsatz der Rabbiner damals gewesen. Und der hebt sich ab von dem, was er sonst sagt. Versteht ihr? Wenn also der Papst einen Lehrsatz sagt, dann ist das ex cathedra, dann ist das unfehlbar. So, Papst Franziskus, wenn er irgendwo erscheint, er gibt keine Rede an das Sekretariat. Er hat eine einfache Ledertasche, da ist seine Rede drin, die packt er aus und wenn er keine Rede hat, dann redet er frei und keiner weiß, was er sagt. Die Leute stehen Kopf im Vatikan. Dann geht der Papst in die Mensa, in die schlimmste Mensa im Vatikan, mit dem schlechtesten Essen. Er schlägt das Angebot aus, in der vatikanischen Suite zu wohnen. Da gibt es Kardinäle, die bauen sich eine Wohnung mit 700 Quadratmetern um, also Tebats von Elst, ja, also solche Leute, ja, die. Und der Papst Franziskus geht in das Haus der heiligen Martha und ist ganz schlichtes Appartement, ganz schlicht. Ja, na, das machen ja die Päpste einmal im Jahr zu Ostern, ja, werden dann Leute zum Füßewaschen geholt. Na, jedenfalls, der Papst Franziskus geht in die Mensa und da kriegt er gerade noch vielleicht so verwelkte Blätter als Salat und dann irgendwie dann so ein Essen und das kommt dann in den Dings, wo sich das dreht, ja, das ist was? Mikrowelle, ja. Und da hat er eine halbe Minute. Und in dieser halben Minute steht er daneben und guckt sich alle Leute an. Und da sitzen seine Feinde. Aber in diesem Raum können auch Leute kommen, die mit dem Papst reden wollen. Und er ist frei, er spricht mit denen. Es ist ein gemischtes Publikum. Und dann guckt er die an und sagt in seinem Blick, ihr macht mich nicht platt. Das sagt er so, das hat Andreas Englisch auch so gesagt. Und es ist genau dieses Bild, was ihr da seht. Guckt euch mal dieses Papstbild an. Der Blick spricht ja Bände. Der Kampf des Papstes im Vatikan. Kannst du ruhig fotografieren.
Ich versuch's. Also, du bist so beweglich.
Also, ich bleib stehen.
Das ist das Problem. Okay, das ist ruhig.
Und wenn du das ins Internet stellst, dann werde ich berühmt. Ja? Gut.
Also ich lese aus der Mimik Zufriedenheit. Ja, ich bin kein guter Menschenkenner. Aber nichts Zorniges, nichts Verbittertes.
Seitdem der Franziskus Papst ist, er ist eigentlich ein verbitterter Mann, wortkarg, introvertiert. Und seitdem er Papst ist, ist dieser Mann über sich rausgewachsen, freundlich, fröhlich. Er verlässt ständig das Protokoll. Die Securities, also die Bodyguards, die stehen Kopf. Der geht in die Menge rein, der geht von diesem Mensa, geht er direkt rein und spricht mit den Leuten, geht zu den Ärmsten, er geht in die Slums. Früh morgens bricht er auf. Und also er spricht mit den Ärmsten der Armen und die sind so angerührt, dass ein Papst ohne Protokoll, ohne Vorankündigung sich unter die Menge mischt.
Also da muss man ja noch damit rechnen, dass ihn irgendwann umbringt.
Aber natürlich. Aber natürlich, ja. Das geht ganz schnell. Das geht ganz schnell. In Weiß, ja. Ja, der kommt in Weiß und geht durch den Matsch und umarmt die Kinder, umarmt die Alten, die Mütter und hört sich das alles an. Ja, Bergpredigt. Wieso Teil? Woher wisst ihr, dass er schauspielert? Ja, das ist... Das gibt es auch. Der Hitler hat es auch gemacht. Der Stalin hat es gemacht. Ja, 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 klar. Der Johannes Paul der 23.
Das war in den 70er Jahren.
Ja, ja.
Der sich auch sehr liberal gegeben hat.
Ja, ja. Nee, das ist der andere, der vergiftet wurde. Aber Papst Johannes der 23. hat ja das Vatikanische Konzil in die Wege geleitet. Und ihr kennt doch den Satz, hier stehe ich, kann nicht anders, von Luther. Papst Johannes der 23. hat gesagt, hier sitze ich, ich kann noch ganz anders.
Aber ich hätte noch eine kleine Theorie, wenn ich war alt.
Ja. Allerdings.
Und wenn er sich so gibt, wird er so seine Macht ja eigentlich stärken.
Das stimmt. Ja. 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 Ich möchte euch aber trotzdem warnen, seid vorsichtig in dem Urteil. Ich gehe immer vom Guten aus. Würde ich das nicht getan haben, ich hätte niemals mit Kardinal Simonis so einen Kontakt gehabt.
Möchtest du denn auch sagen, gleichzeitig sagen, also ich reflektiere das.
Ja. Ja.
Dass auch ein Papst auf die neue Erde kommen kann.
Wer will das ausschließen?
Nein. Dann muss aber noch.
Ja, aber dann muss man auch. Was meint ihr, was wir für Riesenschlenker machen müssen, wenn wir einen Mist bauen? Also, Christus verzeiht alles. Sogar Teufelspriester werden gerettet. Und das ist die Grundlage, von der ich diese Stunde halte. Wir müssen auch den Erzfeind, also den menschlichen, nicht dem Teufel, ja, aber den Erzfeinden müssen wir wohlwollend gegenübertreten und ihnen die Möglichkeit geben, dass auch sie die Bergpredigt leben. Ja, die Stunde ist noch nicht zu Ende, ja? Das ist ja nur die Einleitung jetzt. Ja. Er hat das Jahr der Barmherzigkeit ausgerufen. Das geht bis ins nächste Jahr 2017. Und mit diesem Jahr 2017 kommt jetzt auf uns etwas zu. 2017, am 31. Oktober, am Reformationstag, den wir nicht mehr haben, ist die 500-Jahresfeier des Thesenanschlags, der 95 Thesen an der Schlosskirche zu Wittenberg. Und diese 500-Jahresfeier hat sich Margot Kessmann angenommen, zur Chefsache erklärt. Und Margot Kessmann glaubt nicht an die Jungfrauengeburt, zum Beispiel. Ist aber für die 500-Jahresfeier am 31. Oktober 2017. Warum hat der Papst Franziskus das Jahr der Barmherzigkeit ausgerufen? Dieser Papst hat etwas getan, wo er Geschichte gemacht hat. Und was die wenigsten wissen, der Wojtyla hat ihm ja schon alles weggenommen. Der hat die gemeinsame Erklärung über Rechtfertigung aus dem Glauben 1999 gemacht. Dieser Papst, der aus Polen kam und so weiter, er hat eine historische Sache nach der anderen gemacht. Der Papst Franziskus hat anlässlich der jährlichen Verehrung des Turiner Grabtuches, das ist eines der größten Heiligtümer der katholischen Kirche. Ja. Das könnt ihr hier in diesem Buch sehen, das Grabtuch. Hier, da steht der Papst Franziskus vor diesem Tuch und die orthodoxen Katholiken haben jetzt gesagt, endlich ist er für die Reliquienverehrung, dass er das. Aber der Papst Franziskus hat gar nichts gesagt über die Echtheit des Tuches, sondern hat nur den Satz gesagt, das ist ein Zeichen dafür, dass Menschen für Gott leiden. Mehr hat er nicht gesagt. Ich meine, wenn da einer gefoltert, da eingepackt wurde, ob das nun Christus war oder nicht, dann, wenn er sagt, da hat einer für Gott gelitten, dann stimmt das. Und dann haben sie noch einen Satz aufgegriffen, wo sie sagten, das könnte ein Punkt für den Papst sein. Er hat die Jugendlichen zur Keuschheit aufgefordert, also keinen Sex vor der Ehe. Und da waren die Konservativen wieder zufrieden mit dem Papst. Aber wie lange? Ne? Und dann hat er etwas gemacht, das ist unerhört. Er hat sich entschuldigt, so wie der Wojtyla, Johannes Paul II., hat sich entschuldigt bei den Christen für die Gräuel im Mittelalter. Bei den Christen, ja. Aber der Papst Franziskus hat sich bei den Pfingstlern entschuldigt. Und zwar in der Nähe von Rom, in Neapel, gibt es eine große Pfingstkirche. Da ist er einfach hingefahren, ohne Protokoll ist dort aufgekreuzt und die katholische Kirche stand Kopf. Wie kann ein Papst in eine Freikirche gehen? Zu diesen Sekten? Und hat sich bei ihnen entschuldigt. Nein, zu Pfingstlern, ja. Habe ich Baptisten gesagt? Ja. Pfingstlern, ja.
Ja, warum gerade zu den Pfingstlern und nicht zu den Baptisten?
Ich gebe mir noch ein anderes dazu. Weil die Pfingstler auch die Zungenrede haben und die Katholiken ja auch in Zungen reden. Ne? Deswegen. Aber er hat sich bei den Waldensern entschuldigt. Und das war ein Schritt zu viel, denn das sind wirkliche Ketzer. Und das hat zum Beispiel ein Wojtyla nicht gemacht. Auch ein Benedikt der 16. hat sich nicht bei den Waldensern entschuldigt. Und hier in diesem Buch steht drin, für den Massenmord, den die Kirche an diesen Christen verübt hat, dafür entschuldigt er sich. So, jetzt frage ich euch, wenn der Papst zugibt, auch der vorige Papst, wir haben Fehler gemacht, als wir euch verbrannt haben, verfolgt haben, und wir bitten euch jetzt um Vergebung. Und Franziskus hat mit gebrochener Stimme und gesenktem Kopf, wie ein Büßer, war bei den Waldensern und hat den Trainern nahe gesagt, bitte vergebt uns.
Das kann aber auch ein reiner diplomatischer Schachzug sein.
Ja. Egal.
Die Evangelikalen alle zur Kirche
hinzuziehen. Merkt ihr, wir haben zwei Ebenen jetzt. Ich habe euch gebeten, schaut, dass ihr möglichst neutral bleibt. Ja? Bei aller Neutralität ist aber das andere auch möglich. Ja, wir haben zwei Ebenen. Wir haben zwei Ebenen jetzt. Ja, darum sage ich es ja jetzt. Ja? Was geschieht, wenn Sie... Bitte?
Bei alledem, denn die Medien melden alles Gute, was ihr macht. Wenn ihr irgendwo auf der Straße einen Obdachlosen gibt, am nächsten Tag ist er in der Presse.
Ja, ja.
Aber die andere Frage, direkt aus Frage, nicht feststellen, hat sich dadurch in irgendeinem Punkt die Lehre dieser Kirche, die er...
Nein. Also nochmal, wenn jetzt die Frage an uns gestellt wird, wenn die katholische Kirche sich in der Person des Papstes entschuldigt und fragt, könnt ihr uns vergeben? Was sagen wir jetzt? Ja. Ja. Das ist der wichtige Punkt. Und damit möchte ich euch jetzt das Schachspiel habe ich schon eingepackt, aber ich sage jetzt 7 Sätze, die so logisch aufgebaut sind. Ihr könnt die alle von der Sylvia bekommen, ja. Der erste Satz, die erste große Frage lautet, stimmt die Bibel, ist sie Gottes Wort? Und diese Frage wird an Theologen gerichtet, und zwar an die katholischen wie die evangelischen. Stimmt die Bibel, ist sie Gottes Wort? Was sagt jetzt, sagen wir ein evangelischer Theologe, weil der ja der Reformation näher steht. Was sagt er jetzt? Bitte? Alle beide?
Bei den evangelischen Theologen, Pastoren, herauskam, dass 92% im Grunde nicht mehr gläubig sind.
Ja, das ja. Ist ein riesiger Prozent. Also bitte.
Historisch kritisch betrachten.
Genau, und das wollen wir jetzt machen. Also, könnt ihr euch den Satz merken? Stimmt die Bibel, ist sie Gottes Wort? Erster Schachzug, ja? Gegenzug? Nein. Sie enthält nur Gottes Wort. Also auf die Frage, ist sie Gottes Wort? Sie ist nicht Gottes Wort, sie enthält nur Gottes Wort. Das ist die Antwort. Ja, Moment, wir sind noch nicht so weit. Jetzt müssen wir von der Bibel antworten. Schlagt auf, Johannes 17, Vers 17. Dort steht Folgendes. Heilige sie in der Wahrheit. Und wie geht's weiter? Dein Wort ist die Wahrheit. Das ist unsere Frage. Ist die Bibel Gottes Wort? Dann sagen die, sie ist nicht Gottes Wort, sie enthält nur Gottes Wort. Ne, das ist eine ganz klare Ansage, das ist keine Wortglauberei, das ist eine eindeutige Haltung, dass die Bibel nicht Gottes Wort ist. Eindeutig. Sondern nur enthält. So, was ist die nächste Frage? Und wer bestimmt, was Wort Gottes ist und was nicht? Das ist die nächste Frage. Das bestimmen bibelkritische Theologen. Ja? Könnt ihr die Sätze noch? Stimmt die Bibel? Ist sie Gottes Wort? Was kommt darauf? Nein, nein. Nein. Na, was jetzt? War das alles? Was kommt jetzt? Sie enthält Gottes Wort. Leute, wenn wir das nicht sagen, können wir nicht in die Diskussion weitergehen. Ja? Also ist sie Gottes Wort? Nein, sie enthält Gottes Wort. Was ist die nächste Frage? Wer bestimmt, was Wort Gottes ist und was nicht? Was ist die Antwort? Das bestimmen bibelkritische Theologen. Woran erkennt man bibelkritische Theologen? Daran, dass sie das Wissen über den Glauben setzen. Dann heißt es nicht mehr Rechtfertigung aus Glauben, sondern nur noch Rechtfertigung aus Wissen. Dann kommt der Schlussstrich, was unterm Strich rauskommt, diese Schlussfolgerung. Damit hat die neoprotestantische Kirche mit ihrer Bibelkritik das reformatorische Erbe Luthers verraten und verlassen. Punkt. Es ist die Bibelkritik, die die evangelische Kirche kraftlos gemacht hat, weil das Wort keine Kraft mehr hat. Seit der Aufklärung. Also es gibt so eine wissenschaftsgeschichtliche Entwicklung, wenn ich das jetzt mal hier anzeichne. Die unterste Linie ist die der katholischen Kirche, die sagt, die Philosophie ist die Magd der Theologie. Das heißt, die Theologie bestimmt alles, auch die Philosophie. Ja? Dann die nächste Stufe ist, also das wäre hier die Theologie. In der nächsten Stufe nimmt die Philosophie die Theologie zur Magd. Durch die Aufklärung, durch Immanuel Kant, durch die Bibelkritik. Die Bibelkritik ist ein Kind der Aufklärung. Die Vernunft wird über den Glauben gesetzt. Also nimmt die Philosophie die Theologie zur Magd. Was jetzt kommt, ist nur eine Wiederholung vom Freitagabend. Wer nimmt denn jetzt die Philosophie zur Magd in der nächsthöheren Stufe? Die Naturwissenschaften. Die Naturwissenschaften bestimmen jetzt die Weltsicht durch die Erfindungen, durch die Ingenieurleistungen. Ja? Die Naturwissenschaft wird aber durch die Quantenphysik bestimmt. Die Quantenphysik setzt sich an die Spitze aller Naturwissenschaften. Die Quantenphysik hat ein Problem mit der Quantenmechanik. Das größte Geheimnis und größte Rätsel in der Quantenphysik ist die Quantenmechanik. Das ist der Freitagabend, das kann ich jetzt nicht erklären. Ihr müsst das schriftlich von der Sylvia bekommen. Die Quantenmechanik wird zur Magd genommen von der Information. Was ist Information? Könnt ihr euch noch erinnern? Im Anfang war die Information und die Information wird bestimmt vom Wort. Damit haben wir Wissenschaftsgeschichte hier in 7 Stufen. Wobei das Wort von uns verkündigt wird durch die 3 Engelsbotschaft. Und die erste Engelsbotschaft heißt, fürchtet Gott, gebt ihm die Ehre, die Stunde des Gerichts ist jetzt und betet an den, der gemacht hat. Himmel, Erde und Meer und die Wasserbrunnen. Denn in 6 Tagen hat Gott die Erde geschaffen, den Himmel, das Meer und alles, was drinnen ist. Ja? Das ist 3 Engelsbotschaft und durch die Quantenmechanik und Quantenphysik wird die Evolution im Kern ausgeschaltet. Die hat keine Möglichkeit mehr. Bitte.
Eine Grundfrage zu der Begriff Vernunft.
habe. Wie heißt das Wort?
Vernunft.
Vernunft.
Definieren. Ich habe von jemandem gehört, der sich mit diesen ethischen Fragen und mit wissenschaftlichen Entdeckungen, Medizin, Mensch beschäftigt hat und sagte, anhand der vielen Informationen bin ich mit meiner Vernunft nicht mehr geneigt, nicht mehr in der Lage, das zu glauben, was die Wissenschaft behauptet, dass es ohne Gott alles losgegangen ist.
Ja.
Also meine Vernunft sagt, das geht.
Ja, ja. Das, ja, das ist logisch. Nein, nein, das ist völlig logisch, weil wir so viele Informationen haben. Also Information verdoppelt sich alle paar Jahre, sodass wir die Übersicht verlieren. Und es Leibniz konnte noch als Universalgenie oder Goethe damals die Informationen noch überblicken. Heute geht das nicht mehr. Heute trifft es alles auseinander. Aber die Informationstechnologie, die IT, die versucht alles zusammenzuschalten. Und diese Informationstechnologie führt zur Kontrolle der gesamten Weltbevölkerung und das führt zu dem Mahlzeichen. Das führt dazu, dass wir observiert werden und dass wir gleichgeschaltet werden müssen. Wir können weder kaufen noch verkaufen. Und ein Weg dahin, auch mit dem Papst Franziskus, wird sein, die evangelische Kirche von innen her aufzuweichen. Das heißt, 2017 ist die Stunde der Wahrheit, zu sagen, was Rechtfertigung aus Glauben wirklich bedeutet. Und da müssen wir als Adventisten stehen bleiben. Die anderen fallen alle um. Die Anglikaner, die Methodisten.
Also die offen demonstrierte Einfachheit und Schlichtheit dieses Papstes.
Ja.
Ist im Grunde Bauernfängerei.
Ne, ist dem, man muss aufpassen.
Um die Evangelien noch schneller, leichter ins Boot mit reinzubekommen.
Die katholische Kirche kann gar nicht anders, als diese günstige Gelegenheit der 500-Jahres-Feier auszuschlachten für sich selbst. Das ist, wenn ein Atheist das sieht, der sagt, die müssen das tun, das geht gar nicht anders. Weil die evangelische Kirche keine Kraft mehr hat, durch die Bibelkritik. Die katholische Kirche, die auch Bibelkritik hat, das juckt die gar nicht, denn die haben Tradition und Bibel. Also wenn die Bibel weg ist, haben sie immer noch die Tradition. Also was soll denen passieren? Aber wenn die katholische Kirche durch das Wort angegriffen wird, dann gibt es Ärger. Denn die Reformation hat der katholischen Kirche eine tödliche Wunde beigefügt. Nicht nur der General Berthier 1798, der hat die tödliche Wunde militärisch, politisch der katholischen Kirche zugefügt.
Vorher schon haben so viele Päpste militärische Niederlagen.
Ja, aber die geistliche Wunde war durch das Wort. Das war die eigentliche tödliche Wunde. Und die Gegenreformation durch Ignatius von Loyola, der Begründer der Jesuiten, hat die Gegenbewegung. Das heißt, die Wunde wird heil, immer heil. Ja? Und wir sind jetzt hier 2017 an dem interessanten Punkt. Glauben wir noch als Adventisten an einen wörtlichen Schöpfungsbericht? Wieso ist denn diese Frage so wichtig? Weil davon der Sabbat abhängt. Wenn der Sabbat kein wörtlicher Tag mehr ist, dann ist auch der Segen nicht mehr wörtlich zu nehmen. Das alles wird allegorisiert. Bis zur Auferstehung Christi wird alles allegorisiert. Der Sabbat hängt davon ab, ob wir bibelkritisch denken oder nicht. Und wenn es heißt, hier ist die Standhaftigkeit der Heiligen, hier sind die da bewahren die Gebote Gottes und den Glauben Jesu, die da bewahren das Wort. Das wird sich zeigen 2017, auch in unseren Reihen. Wenn Leute weich werden. Was meint ihr, was passieren kann, wenn wirklich die letzten Dinge in dieser Welt passieren, der Heilige Geist ausgegossen wird und dann quer durch den Vatikan, quer durch das Pentagon, quer durch alle okkulten Geheimbünde, quer durch alle Institutionen Menschen entweder das Siegel Gottes oder das Mahlzeichen bekommen? Das wird sie alle polarisieren. Auch die Adventgemeinde. Ob wir dann feststehen, ist die Frage. Egewert schreibt es auch. Das heißt, es gibt dann nur zwei Sachen. Entweder kriegst du das Malzeichen oder das Siegel Gottes. Und dazu möchte ich euch jetzt ein Wort vorlesen. Die Drei-Engels-Botschaft wird gezündet durch den Vers 6. Ich sah einen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen, ein Gespräch an Sprachen und Nationen. Das heißt, das ewige Evangelium ist die Zündschnur oder zündet den Spätring. Die Drei-Engels-Botschaft brennt nicht, wenn nicht das ewige Evangelium verstanden wird. Was ist das ewige Evangelium? In Hosea 2,21 heißt es, ich will mich dir verloben in alle Ewigkeit. Das ist die Hochzeit des Lammes. Das Siegel Gottes hängt mit der Hochzeit des Lammes zusammen. In Apostelgeschichte 2, Vers 1 heißt es, und als sie alle einmütig beisammen waren an einem Ort, geschah schnell ein Brausen wie eines gewaltigen Himmels, Windes, und es erschienen ihnen Feuerzungen, zerteilt von Feuer, und er, der Geist, setzte sich auf einen jeglichen von ihnen, von den 120 im Obersaal. Und dann gingen sie alle raus und waren gezündet. Der Heilige Geist hat durch sein Feuer die Menschen gezündet. Der Geist Gottes wird nochmal ausgegossen werden. Nach diesen will ich ausgießen meinen Geist über alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter sollen weissagen. In Joel 3, Vers 1 wird das gesagt. Das bedeutet, das Feuer ergreift jedes Herz. Als die Emmaus-Jünger sagten, brannte nicht unser Herz, als er uns die Schrift öffnete, diese Emmaus-Jünger, das heißt, das prophetische Wort zündet die Herzen. Wir als Adventvolk haben eine prophetische Botschaft, die zündet. Und sie führt zur Versiegelung. Und dazu möchte ich euch den Text im Hohelied vorlesen. Hohelied, Kapitel 8. Ich lese ab Vers 6. Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm. Denn Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine Flamme des Herrn. Der Heilige Geist, das sind 7 Feuerfackeln um den Thron herum. Der Heilige Geist sind die 7 Augen auf den 7-hörnigen Lamm. Und das sind die 7 Geister Gottes, die alle Lande durchziehen. Wenn einer sagt, der Heilige Geist ist keine Person, der hat von Anatomie keine Ahnung. Denn die Augen sind vorgestülptes Gehirn. Du kannst dich in diese Augen des Heiligen Geistes gucken und sagen, du bist ja gar keine Person, du bist eine elektrische Kraft oder sowas. Das ist ein Sakrileg. Ich möchte nicht in der Haut dieser Leute stecken. Wenn Christus Augen hat wie eine Feuerflamme und die 7 Geister Gottes Fackeln sind, 7 Feuerfackeln vor dem Thron, dann wird nicht lange gefackelt, wenn Leute sagen, das ist doch überhaupt keine Person. Also eine Flamme des Herrn hat 2 Richtungen. Einmal, die Menschen werden entzündet. Das ewige Evangelium hat mit Feuer zu tun. Weil das Feuer des Heiligen Geistes ausgegossen wurde damals. Und der Geist wird noch einmal ausgegossen werden. Wir haben es hier mit Feuer zu tun. Das Feuer reinigt, das Feuer begeistert, motiviert, gibt Kraft. Die Leute sind nicht mehr zu halten. Und weh dem, der dieses Feuer bremsen will. Dann heißt es in Offenbarung 11, Vers 5, und wenn jemand ihnen Schaden tun will, so geht Feuer aus ihrem Mund und verzehrt ihre Feinde. Und wenn jemand ihnen Schaden tun will, also nicht tut, sondern die Absicht, der muss so getötet werden. Das muss man sich mal ins Bewusstsein führen, was dann los ist. Also wir haben zwei Richtungen. Einmal wird die ganze Erde erleuchtet von dem Glanz, weil alle Opfer, die seelische Gewalt erlitten haben, in einen Exodus geführt werden und befreit aufatmen. Sie können die Gebote halten, weil sie befreit dazu sind. Und das andere ist, wenn ein Widerstand entsteht, wenn der Teufel versuchen wird, und er wird es versuchen, diese Bewegung der Dreiengelsbotschaft im Keim zu ersticken, dann werden alle die, die Helfershelfer dieser Erstickungsbewegung sind, mit Feuer verzehrt werden. Das steht so in der Bibel drin.
Diese Ausgießung durch die ganze Welt, jeder Mensch.
Apostelgeschichte 1, Vers 8. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da steht hier, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Der Spätregen wird weitaus größer und gewaltiger sein als der Frühregen. Und wir sollen uns darauf vorbereiten, wenn einer sagt, na, wie weit ist es, wie spät ist es denn? In 2 Minuten muss ich gehen hier. Also wie spät ist es denn hier? 2017, da können schon Dinge gemacht werden, die über Nacht einen Wechsel bringen, den wir uns noch gar nicht vorstellen können. Na klar. Ja, klar. Frühregen bedeutet, dass ich Heilsgewissheit habe, dass der Heilige Geist mich als Kind Gottes, als Wiedergeborenen in den himmlischen Büchern führt. Der Vater der Geister, der Heilige Geist. Vater der Geister sind die Engel. Und das heißt, wenn ich die Heilsgewissheit habe, dann bekomme ich auch den Spätregen. Wenn ich die Heilsgewissheit nicht habe, dann kann ich sie noch bekommen.
Was könntest du dir denn in deiner persönlichen Fantasie vorstellen, was 2017 möglicherweise ablaufen
wird? Ich stelle mir vor, dass innerhalb unserer eigenen Reihen unsere Theologen sich spalten werden. Die einen werden sagen, lasst uns doch dem Papst Franziskus folgen. Und die anderen werden sagen, lass uns Jesus folgen, und zwar, wir protestieren weiter. Die Reformation wird weitergeführt durch die Adventisten. Wenn
und
jemand.
Durch andere. Wahrscheinlich nicht, ja, die Adventisten
allein. Moment, ja. Jetzt stell dir lebhaft vor, wenn Papst Franziskus jetzt diesen Aufruf macht. Die Anglikaner sind umgefallen, die Pfingstler sind umgefallen, die Methodisten, die fallen alle um.
Nee, eben nicht.
Moment.
Auch da gibt es Leute.
Ja, nein, die Institutionen meine ich. Die Institutionen, ja. Die fallen alle um. Na, wer bleibt denn da noch übrig? Die Adventisten sind die einzige große Denomination, die Reformation weiterführt. Und 2017 wird gesagt, also wenn wir dem Papst verziehen haben und der katholischen Kirche und wir wollen die Versöhnung, dann ist es völlig klar, dass ab dem 31. Oktober 2017 nicht mehr protestiert wird. Und wehe. Einer fängt wieder an, die alten Schuldzuweisungen zu machen, unversöhnlich aufzutreten. Was meinst du, was das in unseren Reihen polarisieren wird? Ja klar, Bergpredigt, Papst, du bist nicht auf der Seite der Bergpredigt. Na, dann geht's los. Dann geht's los. Also du hast mir gefragt, also ich stelle mir das so vor. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ja.
Ja. Ja.
Ja. Wer Walter Veit gehört hat, der ist informiert. Ne? Gut. Ja, ja, klar, klar. Ja.
Jesu nicht akzeptiert, dass sie dann auch in unseren offiziellen Blättern dazu erscheinen, aber dazu nicht allgemein.
Na, wir werden sehen, lasst euch überraschen. Wir können jetzt nur noch beten. Lieber Gott, hilf, dass wir dabei sind, dass ich dabei bin. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt und ich würde gerne mit euch noch beten. Können wir dazu aufstehen? Lieber Heiland, wir werden uns wundern, weil wir uns nicht vorstellen können, was da wirklich hinter den Kulissen geschieht. Und welche Leute gerettet werden, von denen wir nie gedacht hätten, dass sie in den Himmel kommen. Und welche verloren gehen, von denen wir es auch nicht gedacht hätten. Und Herr, wir wollen vorsichtig sein mit unseren Vorurteilen. Aber wir wollen wachsam sein in der Entwicklung der Kirchen, der Politik, der Wirtschaft, in den Religionen. Wir wollen uns gegenseitig informieren und auf den Laufenden halten. Und Herr, sollte irgendwo eine Unversöhnlichkeit in der Gemeinde sein, dann zeig uns das, dass wir nicht ins Bett gehen, bevor wir uns nicht versöhnt haben. Wir wollen die Sonne da nicht untergehen lassen. Wir danken dir für diesen Sabbat, Herr, für diese Zeit, die wir zusammen sind. Es war eine heilige Zeit und wir möchten gerne für dein Wort offen bleiben. Segne jeden, der hier steht, auch diejenigen, die jetzt nicht mehr da sind. Begleite uns mit deinem wunderbaren Geist, der uns aufbaut, ermutigt, aber auch warnt. Wir wollen uns von dir beraten lassen. Danke, dass du das tun wirst. In Jesu Namen. Amen.